Manuel Fettner.
Laut Wikipedia, Manuel Fettner ist ein österreichischer Skispringer. Er springt für den SV Innsbruck Bergisel.
Freunde, heute haben wir einen besonderen Leckerbissen für euch. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um euch in diesen Zeiten besonders gut zu unterhalten. Und dazu braucht es besondere Gäste. Meine Damen und Herren, mit stolz geschwellter Brust präsentiere ich euch den für mich coolsten Skispringer aller Zeiten, Manuel Fettner.
Yeah! Danke, danke. Hallo.
Hallo Manuel und auch hallo lieber Christian, der auf der zweiten Leitung mir zugeschalten ist.
Ja, hallo lieber Oliver. Ich freue mich, dich zu sehen, über Skype diesmal, nicht in Natura. Und ich freue mich auch, den Manuel zu sehen, der auch über Skype-Video zugeschaltet ist. Hallo Manuel.
Hallo Christian, danke vielmals.
Du, lieber Christian, bevor wir zu unserem Helden, der eben heute persönlich da ist, kommen, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die uns zum ersten Mal hören, magst uns du kurz vorstellen, wer sind denn wir eigentlich?
Ja, das werden viele sein bei so einem Stargast. Da wird es viele Hörer geben, die jetzt neu dazukommen. Ja, natürlich mache ich das gern, lieber Oliver. Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts. Das sind genau mein lieber Freund der Oliver und ich, der Christian. Wir machen 14-tägig einen Podcast für euch, ja, für alle da draußen, die sich manchmal auch ein bisschen langweilen und bringen immer interessante Themen und auch immer einen Held der Woche. Und der ist in diesem Fall unser Star-Skispringer Manuel Fettner.
Sehr schön. Erreichen kann man uns auf www.derpodcaster.de und wir freuen uns über Kommentare, Bewertungen, alles, was man da immer so sagt am Anfang. Aber das soll es auch schon gewesen sein. Jetzt kommen wir zu dir, mein lieber Manuel. Vielleicht für diejenigen, die dich nicht kennen, soll es ja vielleicht auch den einen oder anderen geben. Magst du dir auch mal kurz vorstellen? Ich komme mir schon vor wie der Rudy Carrell. Stellen Sie sich wieder vor.
Ja, grüß euch. Ich bin der Manuel Fettner, bin Skispringer in Quarantäne, also wie jeder im Moment. Und haben mir gedacht, ja, ich freue mich jetzt auf eine gute Unterhaltung mit euch.
Dem ist gewiss. Ja, wie geht's da so? Und deinen Liebsten in der Isolation und wie ist die Lage in Innsbruck? Du bist ja quasi unser Korrespondent heute da.
Ja, genau. Ich kann es dir gar nicht wirklich sagen, weil ich darf ja nicht rausgehen. Also eigentlich ist, glaube ich, die Lage ziemlich ruhig. Also für mich hat sich gar nicht so viel verändert im Moment. Bin eh mehr oder weniger am Masterarbeit schreiben, die ganze Zeit daheim und ja, jetzt geht's halt den anderen auch so wie mir.
Okay, Masterarbeit für was, für ein Studium oder was machst du da gerade?
General Management studiere, ein MBA mache ich in Salzburg beim IFM und ja, den habe ich so berufsbegleitend neben der Karriere halt angefangen, weil das so relativ das Einzige war, was nebenher irgendwie gegangen ist, zumindest zeitlich zum Vereinbaren. Und ja, jetzt komme ich da dann doch langsam zum Ende und das freut mich.
Okay, ja cool. Und Manuel, du hast ja die Saison schon beendet. Das heißt, du hast momentan auch wirklich deine Ruhe. Es ist jetzt nicht so, dass die jeden Tag Trainer anrufen und sagen, mach das, tu das, halt dich fit. Oder wie ist das gerade so?
Ja, fit halten tut man sich sowieso in der Regel selber, also ab einem gewissen Alter braucht man dann immer einen Trainer, der was einem sagt. Das ist schon im Eigeninteresse eines jeden Leistungssportlers, dass er da selber dahinter ist. Ja, ich habe meine Saison frühzeitig beendet, weil ich gemerkt habe, es geht nicht und weil ich auch mehrere, sagen wir mal, medizinische Probleme dann auch noch zusammengekriegt habe und eh schon gemerkt habe, dass der Leistungszustand im Moment nicht ganz passt. Und ja, da hat sich für mich dann haben sie mehrere Sachen ganz gut gefügt, wo ich gesagt habe, es macht absolut keinen Sinn mehr, jetzt die Saison noch weiter hupfen, sondern nach der Tournee aussteigen. Die 3 Monate, was ich mir mit dem früheren Saisonende dafür quasi reinhol, nutze ich, um mein Studium zu beenden und um körperlich wieder fit zu werden, weil sonst hätte sie das Ganze natürlich wieder ein Jahr länger mitgezogen, weil viel Zeit für körperlichen Aufbau und für Studium bleibt halt nicht, wenn die Saison bis Ende März geht und Anfang April oder Mitte April dann schon wieder die nächste Saison quasi losgeht mit dem Training.
Ja, das ist eh interessant, weil du sagst eh schon was, was zum Beispiel bei Interviews im ORF nicht so richtig rauskommt. Denke ich mal, das heißt, du warst einfach auch nicht auf der körperlichen Höhe und hast auch nicht deine 100%igen Leistungen deswegen abrufen können. Weil das fällt mir zum Beispiel immer bei diesen kurzen Zwischendurch-Interviews, da wird einfach nur der eine Sprung hergenommen und analysiert und dann hast du halt, ja, okay, warum ist nicht so gut gegangen heute oder warum ist es ein bisschen besser gegangen, aber dass da vielleicht was dahinter steckt, warum es nicht so gut geht oder immer besser, das wird kaum angesprochen.
Ja, ich meine, prinzipiell ist meistens bei uns schon so, dass das über eine ganze Saison lang geht, also die Ups und Downs sind ja doch oft nicht nur tagesabhängig, sondern eigentlich saisonsabhängig, dass dann ein Athlet quasi eine super Saison hat und dann auf einmal im nächsten Jahr wieder keine so gute Saison. Da liegt halt natürlich schon sehr viel daran, dass man innerhalb der Saison dann eigentlich so gut wie nichts mehr verändern kann. Das heißt, entweder passt es vor der Saison quasi alle Bausteine, die Skispringen betreffen, wie zum Beispiel der körperliche einer davon ist oder das ganze Setup, das Material und die Technik. Und wenn es halt nicht so passt oder zumindest Teilbereiche da nicht so passen, dann sind die ganz, ganz schwer im Winter zu lösen. Das heißt, meistens geht dann quasi eine komplette Saison schon wieder flöten, weil man ja im Winter die Zeit, aber auch die Chancen oder die gut präparierten Chancen dann nicht hat, dass man außerhalb vom Wettkampf jetzt wirklich wieder grob was verändern könnte. Erstens gibt es relativ wenig Trainingschancen, die dann wirklich so gut präpariert sind, dass es auch Sinn macht. Zweitens hast du meistens auch keine Trainer, mit denen du nebenher dann nur trainieren könntest, weil im Prinzip sind ja dann deine Trainer, mit denen du trainierst, sind ja normal im Weltcup und die sind ja auch unterwegs. Und ja, das heißt, die Zeit im Winter und die Möglichkeiten im Winter sind ganz schwierig, da jetzt große Schritte noch zu machen und das verlagert sich dann alles wieder dann auf die nächste Saison, in der man hoffentlich dann auch wieder besser aufgestellt ist.
Apropos Trainer, da fällt mir gleich, weil wir gleich so ernsthaft in die Thematik hineingestartet sind, fällt mir natürlich irgendwas, wir sind ja ein lustiger Podcast da.
Ich habe jetzt eigentlich was anderes erwartet.
Ja, du bist ich auch eigentlich, aber das ist immer so, das haben wir beim letzten Mal auch festgestellt, das Reinfinden in einen Podcast, in ein Gespräch, das dauert halt immer ein paar Minuten oder 10 Minuten, Viertelstunde, bis man dann richtig warm wird. Ja. Und dann wird es meistens ja lockerer und cooler. Und deswegen lockere ich das Ganze mal ein bisschen auf und sage, wir haben auch einen Trainer, und zwar den Coach. Und der will immer wissen, was wir anhaben. Und
deswegen, gut, dass du das ansprichst, Olli.
Ja, eben. Und deswegen will ich vorhin, er will eigentlich überhaupt nicht wissen, was unsere Gäste anhaben, hat er uns letztes Jahr gemahnt, sondern er will eigentlich wissen, was wir anhaben. Und deswegen sage ich euch einmal, was ich anhab. Ich habe heute, das ist auch schon mal ein kleiner Spoiler für die Zukunft, ein schönes Jimi Hendrix Label an. Extra für die, Fetti, weil ich ja weiß, dass du auch der Mettler bist und auch der Rock'n'Roller. Und genau, und meine Haare sind noch ein bisschen nass, weil ich bin vor unserem Gespräch sogar noch ein bisschen, komm vom Sport, kann man sagen, sozusagen. Ja, fit halten.
Du hältst dich auch fit.
Ja,
das ist sehr lobenswert.
Bisschen laufen, genau. Und ohne Begleitung von anderen Menschen, da geht es schon. Und ja. Was hast du an, lieber Christian?
Ja, lieber Oli, nachdem uns der Dieter sonst wieder schimpft, sage ich das natürlich auch. Also ich bin schlicht gekleidet, habe ein schwarzes, langärmeliges T-Shirt an. Drunter übrigens ein T-Shirt, das ich mir in Sardinien gekauft habe, mit dem Sardenkopf, wie heute so mal kurz in die Skype-Kamera. Also schlicht gekleidet, weil wir sind ja alle daheim, dann muss man sich nicht schick machen. Aber ich habe ein weißes Bandana um den Hals, nicht aus kosmetischen Gründen, sondern aus medizinischen. Ich habe mir auch eine kleine Erkältung angefangen. Also falls meine Stimme auch ab und zu ein bisschen belegt ist, verzeiht mir das bitte. Es liegt jetzt nicht an meiner Motivation, sondern eher an der verstopften Nase. Ja, und insofern frage ich jetzt gern auch unseren Stargast, den Fetti, was er gerade trägt.
Ja, die Frage ist eigentlich eh super, weil normal müssen wir ja immer unsere Teamkleidung tragen und die Sponsoren in die Welt hinaustragen, und so kann ich das jetzt sogar beim Podcast machen. Also, ich habe meine Under Armour Schlapfen an, meine Under Armour Socken an, meine Under Armour Jogginghose an und leider das falsche Oberteil, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. Da bin ich natürlich beim Olli, da bin ich auch sehr musiktechnisch halt angezogen, weil ich mir gedacht habe, die Sponsoren braucht man nicht unbedingt in einen Podcast einbauen, schon gar nicht bei einem, wo es eigentlich um was Witziges geht.
Ja, schade, ich hätte schon die Kasse klingeln gehört.
Ja. Da muss man die Millionen halt anders holen.
Der Oli ist ja in dem Podcast zuständig auch für das Finanzielle und ist da natürlich immer auf der Suche nach Sponsoren. Also morgen schreibst bitte gleich eine Mail an Under Armour, was die so springen lassen könnten für uns.
Mit Sicherheit wird da einiges dabei rausschauen für euch.
Genau. Jetzt hat sich ja sozusagen für dich und für deine Kollegen die Situation ergeben, es ist jetzt praktisch der Weltcup aus. Für die ein bisschen früher, wie gesagt, aber wie hast du irgendwas mitgekriegt, weiß nicht, von deinen Kollegen, von deinen Trainer, wie gängen die gerade mit der ganzen Situation um?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt relativ wenig mitgekriegt und bewusst auch relativ wenig mitgekriegt, weil für mich dann doch einmal ganz fein war, jetzt wirklich einmal so einen kleinen Schnitt zu machen. Und ja, wenn ich mich mehr jetzt auf mein Studium konzentriere, dann brauche ich ja nicht so die Ablenkung, weil natürlich, wenn du 20 Jahre im Spitzensport drin bist, dann fieberst du bei allem mit und das beschäftigt dich natürlich nebenher auch immer wieder im Kopf, und je mehr Kontakte ich dann da habe, desto weniger Abstand gewinne ich. Und deswegen habe ich bewusst mich versucht, so gut wie möglich da auszuklinken und nur ab und zu an der WhatsApp-Gruppe ein bisschen mitgeschaut, was gerade so Sache ist.
Die unvermeidliche WhatsApp-Gruppe, ja.
Aber die Springen an sich hast du schon angeschaut, oder?
Teilweise schon, ja. Weil, ja, das schaffe ich dann auch nicht, dass ich mich zu 100% dem entziehe, das geht halt nicht. Außerdem dann noch mitfiebern, gerade mit Krafti, ob er schafft, den Gesamtweltcup zum zweiten Mal zu holen. Das war schon super. Zwar wie geschaut für ihn, dass die Saison halt früher abgesagt worden ist, weil es werden sowieso nur noch Chancen kommen, die was er mal auf dem Leib geschneidert gewesen wären. Und natürlich macht es dann nochmal mehr Spaß, wenn man am Ende in Planitza oder in dem Fall halt in Vikersund die Trophäe überreicht bekommt und nicht quasi per Post. Aber ja, Gesamtweltcup-Sieg ist Gesamtweltcup-Sieg, von dem her.
Das stimmt. Die Statistik hinterher, die fragt dann immer noch, wie er zustande gekommen ist.
Ja, ich wäre ja ganz gerne runtergefahren nach Planitzer. Ich habe mir das tatsächlich überlegt, da ein bisschen Party zu machen, vorhin mit unserem gemeinsamen Freund im Diesel, vielleicht, wenn er unten gewesen war und wenn er Zeit gehabt hätte. Und ja, vielleicht warst ja du auch mitgegangen, Chrissy. Und Party
Oliver,
machen.
Da muss ich einhaken. Nenn mich bitte nicht Chrissy, sondern sag Christian zu mir. Das gefällt mir besser. Und wie gesagt, da möchte ich jetzt mal dagegen anmelden, dass du mich immer Chrissy nennst. Und ja, Oli, Planitzer, gebe dir recht. Planitzer ist immer nett. Da riecht es immer so nach Pleskawitzer und Schliwowitz. Ist immer eine Riesenparty.
Und außerdem wäre das heute gewesen. Also gestern und heute.
Heute? Ja, also man muss dazu sagen, wir nehmen am 22.03. um 10.30 Uhr momentan ist es auf. Und weil ausstreuen werden wir wahrscheinlich erst in 2 Wochen, schauen wir mal. Aber ja, voll, unglaublich eigentlich.
Aber ich wäre auch vor Ort gewesen. Da hätten wir uns zu dritt im Planet zu dürfen. weil es mich erstens sehr interessiert hat, die Skiflug-WM zu sehen, und zweitens, weil ich mir dachte, für die Masterarbeit hätte ich dann alle vor Ort für Interviewbefragungen, und ja, jetzt muss ich halt telefonieren und skypen. So wie jetzt.
Darf ich dich fragen, was du für die Masterarbeit Tolles geplant hast oder nicht geplant, sondern umgesetzt?
Im Social Media Bereich für Skispringen. Und ja, da brauche ich jetzt noch ein paar Interviews noch. Zum Glück habe ich ja die guten Zugänge. Von dem her ist das ja nicht so schwer. Und ja, hoffe, dass sich das.
Du meinst, da haben sich die 20 Jahre Profisport im Skispringen gelohnt?
Natürlich.
Deswegen hast du es auch gemacht, oder? Du bist jetzt 20 Jahre Ski gesprungen, nur damit du eine Masterarbeit übers Skispringen springen kannst und einfach die Kontakte hast.
Genau.
Also das war das so?
Natürlich
war das dein Zugang?
Der erste Grund, der Hauptgrund, sage ich mal.
Genau. Ja, du, das ist dir ja voll aufgegangen.
Ja, weil das wäre cool gewesen im Planitzer, wenn wir uns gesehen hätten und da ein bisschen miteinander Spaß gehabt hätten, und das schlagt da die Brücke zu dem, was ich als nächstes fragen wollte. Ja, woher kennen wir uns? Weil unsere Hörerinnen und Hörer haben vielleicht schon gemerkt, dass wir doch leichte Vertrautheit ausstrahlen miteinander, und von daher, Fetti, kannst du überhaupt nur erinnern an unsere Begegnungen? Oder wie schaut's aus?
Ja, also jetzt im Detail nicht, ehrlich gesagt, aber also das, was auf alle Fälle mitschwingt, ist, dass es immer eine lustige Zeit war. Und ja, von dem her gehe ich mal davon aus, dass alle Begegnungen gut gewesen sind. Ich kann mir an nichts Negatives erinnern. Aber ihr wisst jetzt ja nicht einmal, wann die erste Begegnung war. Also, wann war, sag's mir, Olli, wann war die erste Begegnung?
Die erste Begegnung. Ja, das weiß ja ich natürlich nicht, das ist ja keine Ahnung. Na, aber ich glaube, so das erste Mal ein bisschen warm miteinander sind wir waren beim Nova Rock, wo wir miteinander Boccia gespielt haben, wo ich die natürlich schwerstens vernichtet habe. An das kann ich mich auf jeden Fall erinnern.
Ja, das wird mit Sicherheit so sein, weil es ja eigentlich dein Sport ist. Ich schätze, auf der Schanze schaut es umgekehrt aus. Ich meine, du bist halt der Boccia-Profi. Und ich mache es halt nur hobbymäßig, das Cross-Boccia.
Mhm. Ja, das stimmt.
Ja, und Festival-Boccia ist eine eigene Kategorie, das muss man auch sagen, mit eigenen Handicaps. Genau.
Ja, und auf der Schanzen, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, das möchte ich mich verteidigen.
Nein, ich weiß es auch nicht.
Ich habe ja einen Schlüsselbeinbruch gehabt und seitdem scheiße ich mir völlig in die Hosen und habe eigentlich quasi meine Karriere beendet nach dem Schlüsselbeinbruch. Aber davor, da war ich nur knackige, weiß ich nicht, 32 oder so, da war noch alles möglich gewesen für mich.
Hast du eigentlich so gut recherchiert auf das Video, auf das Interview, dass du jetzt die Schlüsselbeinbrüche einbringen willst? Oder war das jetzt Zufall?
Das war jetzt Zufall. Okay. Ich habe natürlich nicht gut recherchiert, aber erläutere.
Nein, ich habe ja schon 5 Schlüsselbeinbrüche gehabt. Vier davon in einem Jahr. Das ist immer hin und her gegangen. Links, rechts, links, rechts. Also so im 2-Monats-Rhythmus. Habe ich es wirklich geschafft. Keine Ahnung, wie ich damals dann habe, aber das war zum Glück gleich ein dummes Jahr. Und hat sie dann, ja, das waren eigentlich so meine einzigen wirklichen Verletzungen, und das Schlüsselbeinbrüche, seien wir uns ehrlich, sind ja nicht einmal wirkliche Verletzungen. Also.
Ich glaube, Oliver, das siehst du anders, oder?
Wobei, es wird mit
jedem. Du bist ja doch länger.
Der erste war der schlimmste.
Ich glaube, da gibt es verschiedene Kategorien, und ich habe dann ziemlich Unglück gehabt, weil ich habe zweimal im Arm Knochen quasi einen Knacks gehabt, und da war der Skiabdruck quasi genau drauf, weil wir hat nämlich. Ich habe leider mein Gewicht nicht nach hinten gebracht, wie ich ins Gras reingefahren bin beim Mattenspringen, und dann hat es mir vier gezupft und bin genau am Ski gelandet, und von daher war das tatsächlich eine ziemlich langwierige und komplizierte Sache bei mir, und es ist sogar immer noch ein bisschen taub.
Bist du da operiert worden? Mhm.
Ich bin operiert worden mit Platte und allem drum und dran.
Aber Oli, schau, um dir auch Mut zu machen, der erste Schlüsselbeinbruch ist der schlimmste. Die nächsten vier, die steckst du weg mit links.
Genau.
Genau. Ja, du, aber lieber Manuel, wir kennen uns auch Und zwar, ich weiß es noch ganz genau, wir haben uns zum ersten Mal gesehen und ich erzähle das jetzt, weil unser Coach, der Dieter, immer sagt, man soll ja ein bisschen private Geschichten erzählen. Wir haben uns zum ersten Mal gesehen 2013 in St. Pölten beim Frequency Festival. Da warst du mit einem lieben Kollegen von dir, dem Martin Koch, und mit einem eurer Trainer, mit Alexander Diss am Frequency, und wir waren auch dort und haben uns da ein paar Mal getroffen. Da habe ich zumindest auch wenige Erinnerungen daran, aber sehr gute an dieses schöne Festival.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also, ich habe auch genau. Selten schlechte Erinnerungen an irgendein Festival gehabt. Jetzt einmal generell schon gesagt. Und natürlich an die ganzen Begegnungen auch.
Ja, shout out to the Diesel an der Stelle. Liebe Grüße, Alex. Ja, du bist sowieso der Allerbeste und herzliche Grüße gehen zum Diesel aus, falls du das hörst. Wir werden es dir schicken.
Von uns allen,
genau. Du wirst das hören müssen, weil der Oli wird es dir schicken. Ja, Alex, auch von meiner Seite liebe Grüße natürlich. Vielleicht sieht man sie wieder mal auf einem Festival oder auch bei einem Grillen irgendwo. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen.
Ja, mehr Snowvarau kommen sie uns ja heuer leider, also werden sie uns vermutlich auch canceln, hoffentlich nicht. Da wäre die nächste Gelegenheit für die, lieber Christian, weil der Fette und ich haben schon Karten und der Diesel auch.
Ja, Novarock ist mir zu staubig, weißt du, ich meine, das war das Frequency in Wahrheit auch, aber ja, schauen wir aber mal.
Du hättest dein Haustürchen dabei, das speicherst du
ja
nur.
Ja, das hätte ich dabei, das stimmt, ja, das wird dann wieder gebraucht werden, ja.
Oder die Corona-Schutzmasken.
Ja, stimmt, also eigentlich müssten die Leute jetzt eigentlich auch gut fürs Novarock gerüstet sein. Weil einfach die Corona-Schutzmaske wiederverwenden. Wann's staubt am Festival. Gut. Ja, Oli, Festivals, gibt's noch Festival-Themen? Eigentlich nicht, gell?
Na, wir können schnurstracks zum nächsten Thema überleiten. Aber bitte, du wolltest gerade was sagen.
Na, ich wollte eigentlich ganz gerne nochmal drauf zurückkommen. Du hast das eh schon ein bisschen angesprochen. So Interviews, die man als Sportler geben muss. Bis zu einem gewissen Grad ist ja der heutige Podcast auch eine Interviewsituation. Aber wir haben es gemütlich. Wir haben länger Zeit, gemütlich zu plaudern. Aber bei so einem 3-Minuten-Interview nach einem Sprung, in Wahrheit, ich stelle mir das immer so vor, das ist ja für euch Skispringer wahnsinnig nervig.
Stimmt.
Was kann man groß sagen in 3 Minuten?
Also da kann ich eigentlich gar nicht viel dazu sagen, weil du hast ja schon komplett richtig formuliert. Erstens sind die Fragen sowieso immer die gleichen, was auch logisch ist. Und ja, man, natürlich ist es feiner, wenn der Sprung gut war, als wie wenn er schlecht war, weil dann bist du eh schon schlecht gelaunt. Aber ja, in 90% der Fällen ist es einfach sinnlos, ja. Weil
es ist furchtbar, seien wir uns ehrlich. Ja.
Ich denke mir auch jetzt, so wie heuer jetzt, wenn ich halt dann 2-3 Monate nicht springe, wenn man das anschaue. Und jetzt gerade als Springer bist du ja doch nur eher in der Materie und die interessiert vielleicht gewisse Details doch noch mehr als wir jetzt als normaler Zuschauer. Aber also aus den Standardinterviews, egal von welchem Sender, da kann man einfach nicht wirklich was mitnehmen davon.
Ja, und ihr Springer kommt es nicht gut weg auch dabei. Es ist dadurch, dass immer dasselbe Brei ist, kriegt man einfach auch kein Profil. Es ist voll traurig. Es ist so eine 0815-Situation. Jeder muss die gleichen Antworten geben. Ja, wie zufrieden waren Sie mit dem ersten Durchgang? Wie ist das Gefühl für den zweiten Durchgang?
Ja, Moment einmal, Ole, da muss ich einhaken, weil wie zufrieden, das fragen Sie gar nicht einmal, sondern was mich so wahnsinnig nervt, sind diese wie sehr Fragen. Wie sehr zufrieden sind Sie, ja? Also dieses Zuspitzen auch noch auf das, wie sehr.
Sehr, sehr oder weniger sehr.
Ja, genau.
Ein bisschen sehr.
Das ist echt was ich überhaupt nicht aushalte, diese wie sehr Fragen. Und ja, ich denke, man sagt jetzt mal wieder, man kann eigentlich schon nicht mehr zuhören.
Nein, ich glaube auch, dass da schon noch einiges am Verbesserungspotenzial geben wird. Aber ja, habe ich das jetzt laut gesagt?
Aber man kennt dich ja in Interviews, Manuel, dass du da schon sehr authentisch und auch sehr direkt reagierst. Ich glaube, da hat es eher ein Interview gegeben, wo auch wieder so, nachdem du, weiß nicht, bei dichtem Schneefall nach dem ersten Durchgang ausgeschieden bist, die Frage gestellt worden wurde, wie zufrieden bist du? Und da hast du eigentlich eine ganz gute Antwort gegeben, nämlich genau die richtige. Was ist denn das für eine saublöde Frage? Das würde man wirklich von vielen Sportlern wünschen, dass sie das sagen.
Ja, aber wie du schon davor gesagt hast, schlussendlich müsste ich das so oft sagen, dass es, ja, dass du nur selber wieder schlecht wegkommst dabei. Also, ja. Also schlussendlich zwingt ja keiner, jemanden zum Interview zu gehen. Nur auf der anderen Seite kannst du halt da die Sponsoren präsentieren und ja, verzichtet natürlich auch keiner drauf. Obwohl er natürlich weiß, ja, jetzt stelle ich mich da hin und eigentlich interessiert sich keinen.
Also, so wirklich entziehen kann man sich nicht.
Theoretisch schon, aber kann man dann auch wieder fast nicht machen, wenn man davon natürlich auch leben will.
Ja, verständlich. Ja. Du, als kleine Auflockerung wiederum, hätte ich an der Stelle eine Rubrik unseres Podcasts geplant, die heißt Der Quiz. Und den würde ich ganz gern in dem Fall jetzt kurz einstreuen. Und da würde ich euch Der Quiz, ja.
Und ich habe mir immer gedacht, die Rubrik heißt Der Quiz mit dem Olli und dem Chris. Aber du belehrst mir jetzt gerade eines Besseren.
Ja, weil er darf ja nicht mehr Chris sagen, oder?
Bitte?
Er darf ja nicht mehr Chris sagen, deswegen passt der Reimer nicht mehr, oder?
Chris darf er sagen, Christian ist mir lieber, aber Chrissy geht halt nicht. Das sagt er die ganze Zeit.
Genau, Chrissy, ja. Okay.
No, lieber Chrissy. Okay, also ich würde euch da gegeneinander antreten lassen und werde jetzt mal den Jingle einspülen, den ihr allerdings jetzt nicht hört, weil den werde ich später erst einspülen, in der Nachbearbeitung. Der Quiz. Mit dem Olli und dem Chrissy. Es geht los. Seid ihr bereit? Willst du überhaupt mitmachen, Manuel?
Das ist so ähnlich wie bei den Interviews, oder? Nach dem Sprung.
Eine Suggestivfrage. Eine absolute Suggestivfrage.
Welches war nur deine Sponsoren nennen?
Also hier war T-Shirt, das haben wir noch vergessen, von System of a Down.
Das du hast die vorher extra umgezogen, gell?
Ich habe mich ausgezogen, weil man ziemlich warm war. Und man dachte, jetzt mache ich das Fenster nicht nur weiter auf, sonst wird der Ton, die Tonqualität wahrscheinlich gestört, wobei mittlerweile ist draußen in Innsbruck eh ruhiger wie drin. Und ja, na, fangen wir an, wird schon schief gehen. Außerdem, was gibt's zu gewinnen?
Es gibt zu gewinnen zwei Packungen Toilettenpapier.
Zwei Tickets für Nova Rock, aber nur dann, wenn es abgesagt wird, weil dann haben wir zwei zu vergeben.
Genau. So schaut's aus. Also, der Quiz, passend zu unserer ORF-Diskussion, heißt der Quiz dieses Mal Jirke oder Roscha. Das heißt, ich stelle jetzt fünf Fragen an euch beide, ihr spielt gegeneinander. Und müsst beide die Antwort entweder Jirke oder Roscha geben. Bereit? Frage Nummer 1.
Geht es darum, wer schneller ist?
Nein, einfach egal. Beide dürfen antworten und nachher wird abgerechnet. Also los geht's.
Richtige Antworten eigentlich, oder?
Ja.
Müssen wir haben.
Richtige Antworten.
Gut.
Nummer 1. Geboren am 2. Mai 1969. Jirke oder Roscha?
Nachdem der Boris Jirka so jugendlich wirkt, tippe ich da mal auf dem Roscha.
Ja, mit Sicherheit, ja, weil das ist doch schon, das sind nur mal 16 Jahre mehr wie ich. Also ich würde da auf den Michi Roscha tippen.
Es ist der Jirka.
Hat sich gut gehalten.
Naja, absolut. Frage Nummer 2. Studierte an der Universität Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaften sowie Psychologie. Schloss das Studium aber nicht ab. Jirke oder Roscha?
Ja, das ist ja eigentlich auch belanglos, oder? Aber ich sage jetzt einmal Roscha.
Also bleibst du deiner Linie treu?
Ja.
du musst immer beim Gleichen bleiben, weil dann wärst du schon ein, zweimal treffen.
Ich sage jetzt fünfmal Roscher und hoffe, dass der Olli sich überlegt hat, dreimal den Roscher als Antwort zu geben.
Ich sage jetzt sehr schlau.
Boris Kastner Jirka, weil es mir völlig wurscht ist.
Ja, es ist der Roscher. Frage Nummer 3.
Ja, siehst du das? Ah, die Strategie geht auf.
Ja, das Ticket kommt immer näher. Frage Nummer 3. Ist verheiratet und hat 4 Kinder. Da weiß ich sogar, wie viele Kinder der andere auch hat. Jirka oder Roscher?
Ich sage Roscher.
Ja, ich eigentlich auch, aber ist der noch verheiratet? Das glaube ich nämlich nicht. Aber ja. Nein, doch. Ich weiß es nicht. Aber für die Kinder glaube ich schon, ich sogar der Roscher. Auch wenn es jetzt nichts bringt. Aber.
Ja, bleiben also die Kinder, ob er verheiratet ist oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, aber ist so, habe ich so im Internet gelesen. Roscher, der Jirke hat 3. Mhm. Frage Nummer 4. War eine Zeit lang freiwilliger Sanitäter beim Roten Kreuz und lieh dem Sprachdialogsystem der Leitzentrale von 144 Notruf Niederösterreich seine Stimme. Roscher oder Jirka?
Jirka.
Würde ich auch sagen, aber ich bleibe jetzt meiner Linie treu und sage wieder Roscher.
Es ist der Jirka. Damit Satz wieder gleich auf, Burschen. Und es ist tatsächlich die fabelhafte Situation, dass es jetzt um die goldene Ananas geht. Frage Nummer 5. Wer hat mehr Likes auf Facebook? Roscher oder Jirka?
Auf Facebook?
Nachdem wir jetzt wissen, dass der Roscher so alt ist. Achso, nein, der Jirka war so alt. Nee, wurscht, ich sag trotzdem Roscher.
Ja, passt, dann bleib ich auch meiner Linie treu und sag Jirka. Und ich glaube aber auch, dass der Jirka ist.
Leider, lieber Manuel Fettner, muss ich da jetzt sagen, du hast dein Novarock-Ticket verloren.
Aber nur, wenn es nicht stattfindet.
Es ist der Roscher.
Nur, wenn es nicht stattfindet. Es ist der Roscher. Und der Jirka, meine lieben Freunde, ist nicht einmal auf Facebook. Überhaupt nicht.
Wahnsinn. Ja, sehr schön. Ja, das freut mich, dass ich einmal in meinem Leben einen Skispringer geschlagen habe, weil auf der Schanze würde mir das ja nie gelingen. Aber im Quiz, da geht sowas. Das ist schön.
Jetzt haben wir die beide schon mal besiegt. Ich die im Boccia und der Chrissy hat die jetzt im Quiz. Chrissy. Na, Wahnsinn.
Ja.
Würdest du jetzt überhaupt noch weitermachen oder bist du jetzt dermaßen frustriert, dass du sagst, ich brich das sofort ab?
Das war mir eine Ehre.
Du, pass auf, wir motivieren dich jetzt wieder. Ich möchte ganz gern einen Chant bringen. Vielleicht magst du mit einstimmen, lieber Christian. Und der geht so. Fetti springt mit einem Ski, du-dai, du-dai. Fetti springt mit einem Ski, du-dai, du-dai.
Du-dai, 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 du-dai. Ja, so geht es weiter, glaube ich.
Geht es überhaupt weiter?
Ja, das war, Uli, du sprichst an auf das Jahr. Du sprichst an
auf
das Jahr.
Ich sprich an auf, die, 13, auf den Karrierehöhepunkt von Fetti und würde da den Bogen ein bisschen spannen, um ein bisschen über die Karriere zu sprechen, weil es ist ja eigentlich unser Konzept, wir sprechen über die Karriere von einem Helden und du bist unser Held, lieber Manuel Fettner, und quatsch mal da mal ein bisschen über das, was dich so bewegt hat in deiner Karriere, und von daher würde mal starten mit der Motivation, wie bist du zum Skispringer gekommen überhaupt?
Ich war früher, habe ich Fußball gespielt und Ski gefahren, aber das Skifahren hat nicht lang funktioniert. Das hat mir eigentlich das Stangenfahren nicht wirklich interessiert. Ich glaube, ich war ja 2 Wochen oder so im Skiclub und bin dann eigentlich immer fast abseits der Piste gefahren. Cheers, by the way.
Prost.
Und ja, war aber natürlich schon sehr viel in die Skigebiete, gerade so vor in der Volksschulzeit. Und habe halt immer meine eigenen Schanzeln gebaut und mit Kollegen halt gekupft. Und dann irgendwann einmal habe ich mir gedacht, ja, eigentlich im Nachbarort, den hat das, gibt's eh Schanzen. Ich darf da gerne mal hinfahren und springen. Und Zum Glück haben mich meine Eltern dann einmal hingebracht und das hat eh gleich ganz gut funktioniert. Ich glaube, ich bin dann eine Einheit mit Alpinski gehupft, haben mir dann die Trainer gleich gesagt, dass das gar nicht so blöd ausschaut, ob ich nicht mit Sprungski springen will. Und dann glaube ich, beim nächsten Mal war gleich ein Wettkampf irgendwo in Deutschland. Da habe ich meine ersten Sprünge mit einem Sprungski gemacht, weil das war eine kleinere Chance. Und das war eigentlich dann quasi Liebe auf den ersten Blick. Also gefesselt gleich und hat mich dann nicht mehr loslassen. Und ich muss sagen, ich habe ja erst mit 10 Jahren angefangen und das ist dann eigentlich relativ schnell steil bergauf gegangen und hat gleich mal ganz gut funktioniert.
Das finde ich ganz spannend, weil wie ich 10 Jahre alt war, da habe ich mir immer gedacht, Skispringen, für das muss man geboren sein. Ja? Also das muss man irgendwie, weiß nicht, da muss man schon von klein auf, muss man das irgendwie beibracht kriegen. Und ich muss dazu sagen, ich habe eine Großmama, selig, die hat in Bischofshofen gewohnt. Und somit habe ich natürlich auch schon von Kindheit an immer wieder mal die Skispringen in Bischofshofen gesehen und immer gedacht, Wahnsinn, was müssen das für Leute sein, die sich da runterhauen. Bischofshofen ist ja auch einigermaßen große Schanze. Und ja, und meine Annahme als Kind war immer, also fürs Skispringen, da muss man irgendwie geboren sein und das muss man ganz hart trainieren und so, sonst schafft man das gar nicht. Bis ich dann, lieber Oliver, und du wirst dich erinnern, bis ich dann mit 20 während dem Studium draufgekommen bin, hey, Skispringer kann man lernen. Ja? Es ist eigentlich nichts anderes wie Tennis. Du nimmst einen Trainer, machst einen Kurs und du lernst einmal Skispringen. Ja, kleiner Unterschied ist vielleicht. Aber bis ich 20 Jahre alt war, habe ich mir gedacht, fürs Skispringen muss man geboren werden. Und dann habe ich erst einmal erfahren, und lieber Oliver, wir haben das dann auch ausprobiert, Skispringen zu lernen, haben sozusagen mal genau diese Schritte gemacht, die du beschrieben hast, Manuel. Mal auf einer kleinen Schanze anfangen, dann einmal die Sprungski ausfassen und so. Also es ist tatsächlich ein Sport, der jetzt nicht, für den man nicht geboren sein muss, sondern es ist, Skispringen ist auch Handwerk sozusagen. Siehst du das auch so?
Boah, die längste Einleitung für so eine Frage.
Ist die jetzt an mich gestellt oder an die Olle?
Ja, nein, an die Manuel. Also glaubst du, dass jeder Skispringen lernen kann?
Ja, natürlich. Wieso nicht? Wobei ich glaube sogar, dass das, je länger das dauert, desto, oder je besser man werden will, desto noch weniger wichtig ist dann das, ob man geboren wird dafür oder nicht. Oder das Talent, sondern dann fängt die Arbeit erst wirklich an. Ich glaube, gerade am Anfang kann man schon relativ viel mit Talent noch machen. Also für mich zumindest, wie das in meiner Erinnerung war das eigentlich nie ein Thema, dass ich da jetzt auf die Schanze raufgehe und dann nicht runterspringen kann oder so. Also ich glaube, die Frage habe ich mir auch gar nicht gestellt. Je mehr man dann natürlich erreichen will, desto mehr muss man dafür arbeiten. Aber wie du sagst, also so kompliziert ist das Skispringen nicht. Man muss, wenn man will, man muss halt klein anfangen und wenn es dann immer noch zu groß ist, dann muss man es nochmal halbieren, die Chance. Und halt schrittweise, Step für Step kann es jeder lernen und ihr zwei habt es ja auch geschafft. Von dem her sind wir jetzt dann einmal an der Reihe, dass ich die Fragen stelle. Was mich natürlich am meisten interessieren würde, ist die persönliche Bestweite von euch beiden, wie es da ausschaut. Und was die nächsten Schritte, die nächsten Pläne von euch sind.
Doppelfrage ist immer Zukunft. Gut, dann möchte ich gleich mal antworten. Meine Personal Best sind 33 Meter auf der K60 in Villach. Da bin ich doch auch stolz drauf. Und ja, die nächsten Pläne ist eigentlich, also ich habe meine Hobby-Skisprung-Karriere noch nicht auf Eis gelegt, habe aber jetzt länger pausiert, auch aus, sage ich mal, aus eher privaten Gründen. Aber vielleicht greife ich wieder mal an. War ja ganz lustig, wieder mal in Alex Diss anzurufen und fragen, wann er den nächsten Skisprungkurs macht.
Steht eh auf der Homepage.
Ja, wo ich ihn trotzdem anfrage.
Ja, also mein Personal Best, weiß jetzt nicht genau, es ist ungefähr da, wo die blaue Linie auf der 60er anfängt, in Villach ebenfalls. Und
was ist das, 40, oder?
Naja, ich glaube, dass es so um die 40 ist, vielleicht sind es 38, auf jeden Fall weiter als der Christian.
Ja.
Und ich muss auch sagen, mir steht der Skisprunganzug wesentlich besser als im Christian.
Ja, da stimme ich dazu. Da stimme ich dazu. Bei mir spannt er ein bisschen beim Bauch schauen.
Von wem habt denn ihr eure Anzüge? Oder habt ihr euch extra für euch welche anfertigen lassen?
Ja, anfertigen haben wir uns nicht lassen. Nein, wir beide haben ja damals über einen USI-Kurs angefangen und da sind auf der USI einfach ein paar alte Anzüge von euch, alten Recken, zur Verfügung gestanden. Christian, hast ja relativ lang einen vom Metzi gehabt, glaube ich, gell?
Ja, aber du musst jetzt nicht meine Anzüge erklären, weil das kann eh ich machen. Hast du
einen Anzug, oder was? Doch, aber ich habe jetzt deinen eingestreut, weil meiner ist mir jetzt gerade nicht eingefallen, aber jetzt ist mir wieder eingefallen. Mein erster Anzug war vom Thomas Hörl.
Ja.
Da ist Tommy drinnen gestanden. Und dann weiß ich es eigentlich nimmer. Ich habe einen im Keller, der ist von Marwisch, aber der ist mir zu klein.
Der Schwarze. Ja, ich hab natürlich auch Hochkarätiges im Kleiderschrank. Und du hast recht, Ole, ich habe angefangen mit einem Sprunganzug von Bernhard Melzer, aber habe dann einen gekriegt. Das war ein alter Anzug vom Swieder. Der hat mir ganz gut gepasst. Und das war ein schöner oranger Anzug, so 90er-Jahr-Style. Und ich habe nur einen zweiten, der ist aber, glaube ich, der ist nicht berühmt.
Also mein darf ich jetzt Anzug einwerfen, dass dir der Anzug vom Swieder beim Bauch nicht spannt. Der passt gut. Es kann ich dann natürlich ins Swieder dann bei Gelegenheit mitteilen.
Wobei mittlerweile spannen beide beim Bauch. Aber ich sage mal, der erste, das ist wirklich, da habe ich nämlich auch die Reglementsänderung mitgekriegt. Der erste ist wirklich nur schön luftig weit. Mhm. Und der zweite, da merkt man, der ist tatsächlich taillierter und enger geschnitten. Also ja.
Slimfit.
Auch da hat man als Hobby-Skisprung-Sportler Probleme, wenn da auf einmal Reglementsänderungen daherkommen, weil man muss sich dann in einen engeren Anzug reinquetschen, was wir nicht so durchtrainiert sind und halt auch eine kleine Wohlstandswampe aufweisen. Gell, lieber Oliver?
Nein, nicht eigentlich. Was?
Tut man sich da schwerer.
Was? So, ich darf dich aber auch noch korrigieren. Ich glaube, der Herr Kollege, Skisprung-Kollege hat nicht Melzer geheißen, das war ein Tennisspieler, sondern Metzler, oder? Stimmt das?
Das stimmt, ja.
Richtig, genau. Mhm. Richtig, Metzler. Genau. Jo. Aber nur mal zurück.
Ja. Entschuldigung, Manuel, bevor du zurückgehst, ganz wichtig, was natürlich für mich nur viel wertvoller ist als der Skisprunganzug, sind die Skisprung-Ski. Und die, meine Freunde, sind vom Mast. Höchstpersönlich, aber er weiß es, glaube ich, nicht.
Naja, das ist ja meistens so, dass wir schauen ja immer wieder, dass wir Sachen hergeben können, jetzt in erster Linie natürlich an Vereine, an Jüngere, gerade jetzt, was Sprunganzüge oder anderes Material betrifft, weil wir natürlich damals selber auch sehr davon profitiert haben, dass wir die ganzen Sachen nicht kaufen haben müssen, sondern dass da schon viel da war. Und ja, bei uns früher war das auch ziemlich wurscht, wenn nicht sogar sehr cool, wenn dann irgendein berühmter Name oder so drin gestanden ist. Mittlerweile macht man eher so die Erfahrung, dass die Vereine eigentlich so viel Material haben, beziehungsweise die jungen Springer eigentlich eh alles neu kaufen oder gekauft bekommen von ihren Eltern, dass die ganzen Sachen eh nicht mehr wirklich gebraucht werden. Dann ist es natürlich wieder mal schön von euch zu hören, wie da der Spaß ist, wenn oder der Stolz ist, wenn gewisse Namen irgendwo drinstehen, wenn man dann die alten Sachen verwendet.
Genau. So muss das sein.
So muss das sein. Genau. Ja, Manuel, was ich gelesen habe in deinem Wikipedia-Artikel, du bist geboren in Wien. Das habe ich interessant gefunden. Bist du in Wien irgendwie, hast du da früheste Jahre verbracht oder bist du dann relativ schnell nach Tirol?
Ja, ich glaube, bis ich 3 oder 4 Jahre alt war, haben wir in Wien gelebt. Also da den Dreh. Kann mir aber ehrlich gesagt absolut nicht mehr daran erinnern. Bin natürlich allein schon auf dem Verlauf meines weiteren Lebens dann mit dem Skispringen schon sehr froh drüber, dass der Schritt passiert ist in den jungen Jahren und dass ich in Tirol aufgewachsen bin. Weil, ja, wäre mit Sicherheit anders verlaufen. Obwohl, wie man sieht, man kann ja auch als Wiener Skispringer werden, wobei ich glaube, das war früher noch anders. Mittlerweile gibt es ja einen Verein in Wien. Den hat es zu meiner Zeit noch nicht gegeben. Wiener Stadtadler, glaube ich.
Und man kann auch aus Niederösterreich, aus dem Tullnerfeld, Vierschanzensieger werden.
Eben, ja.
Der Thomas Diet hat. Ja.
Man muss dann aber auch zu jedem Training 2-3 Stunden fahren und ich denke, das hätte es bei mir nicht gespielt.
Noch Mürzzuschlag zum Beispiel, gell? Apropos Mürzzuschlag, das möchte ich an der Stelle natürlich sagen, da habe ich meinen größten Erfolg gefeiert als Senioren Staatsmeisterschaftsdritter, Bronzemedaillengewinner, mitgemacht haben, genau, leider 3 Leute nur.
Ja, zum Glück, oder? Sonst wäre sich keine Medaille ausgegangen, vielleicht.
Aber ich hab tatsächlich daheim diese Medaille mit diesem Skispringer-Motiv.
Die ÖSV.
Dass du als, ja. Also eigentlich sind wir Kollegen, ja, weil du bist ja ehemaliger Staatsmeister. Und,
natürlich, wir sind so oder so Kollegen.
Zumindest auch ehemaliger Medaillengewinner in der Staatsmeisterschaft der Senioren.
Aber auch daran erinnert man sich später dann nicht, wie viele das gestartet haben. Bronzemedaille ist Bronzemedaille, oder?
Genau.
Eben.
Genau. Ja, mein größter Erfolg war eine Silbermedaille bei den USI-Meisterschaften auf der K30 in Villach. Und ich glaube, da waren wir auch nur 3 Starter und einer ist gestürzt oder irgendwie so. Aber immerhin Edelmetall. Ne?
Na eben. Also er hat die bessere Bestweite, aber du hast die bessere Farbe bei der Medaille. Also wieder relativ ausgeglichen.
Ja, absolut. Genau. Schön.
Ja,
jetzt zurück zu unserem Star, oder?
Genau, das interessiert uns ja. Du springst für einen Berg SV Berg Isel, oder?
SV Innsbruck Berg Isel heißt der Verein mittlerweile. Früher hat der SV Natas.
Genau. Und man weiß ja, dein Debüt im Weltcup, das war, glaube ich, mit 15 oder mit 14. Wann bist denn du zum ersten Mal wirklich über die Berg-Isel-Schanze gesprungen? Wie alt warst du da?
Naja, mit 14. Also, das ist eh schon sehr, sehr früh. Ich habe mit 10 Jahren Skispringen angefangen. Und man fängt ja dann so auf einer 20-Meter-Schanze an und steigert sich dann immer. Und das geht sich sonst eh fast nicht aus. Bis 14 zum Berg-Isel. Also ich bin mir ziemlich sicher, nein, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich mit 14 zum ersten Mal am Berg Isel gesprungen bin. Es ist natürlich auch so, dass damals der Berg Isel sowieso nur im Winter gegangen ist, weil das war ja noch keine Mattenschanze und das war nur der alte Berg Isel. Der war noch ein bisschen kleiner wie jetzt. Und
hast du dir da damals als Kind was gedacht dabei oder hast du da noch irgendwie Erinnerungen an deinen ersten Sprung am Berg Isel?
Nein, anscheinend habe ich mir nichts gedacht dabei. Deswegen hat es ja gleich ganz gut funktioniert. Das ist ja auch was beim Skispringen sehr wichtig ist und auch immer wieder erwähnt wird. Zu viel denken schadet. Was war der zweite Teil der Frage?
Eigentlich eh nur das, was dir durch den Kopf gegangen ist, ob du da noch eine Erinnerung dran hast.
Ach so, ja. Nein, im Speziellen jetzt nicht wirklich. Aber es ist natürlich schon... So als Junger, das weiß ich schon noch ganz genau, ist immer, wenn wieder ein Schritt vor einer Schanzengröße, ich meine, da könnt ihr natürlich auch mitreden, zumindest bis zur 60er, ja, dass immer der Schritt, wenn der sich so um 20 Meter steigert, ist dann schon immer ein ziemlicher Nervenkitzel. Auf der einen Seite will man unbedingt, aber auf der anderen Seite ist natürlich, merkt man dann schon, wenn man oben hockt, hey, das ist jetzt doch höher und doch steiler und ja, diese Schritte sind passieren halt immer wieder, keine Ahnung, vor 20, 40, 60, 90, 120. Und dann kommt der Riesenstep. Ja, genau, da gibt es dann nämlich nichts mehr dazwischen. Da kann man sich nicht mehr 20 Meter weise steigern, sondern da ist dann eigentlich von der K120 zur K200 ist dann eigentlich wieder ein Riesenstep. Und ja, das war wahrscheinlich sogar der zachste Kitzel. Oder der extremste Nervenkitzel vor diesem Step.
Ja, vorhin, weil es auch keine Trainingsmöglichkeiten da gibt, gell?
Na, und es gibt halt, ist egal ob Training oder nicht, selbst wenn es Trainingsmöglichkeiten geben wird, wird trotzdem der Step der gleiche bleiben. Also es gibt halt einfach nichts dazwischen. K160er oder K180er. Oder, ja. Deswegen ist der Step immer riesig.
Klar. Was war dein weiterster Sprung? Was ist dein Personal Best?
235,5 Meter.
Wow.
Und ja. Ich hoffe aber natürlich, dass ich den noch toppen kann. Heuer habe ich ja keine Möglichkeit gehabt, aber nächstes Jahr wieder.
Wo war das?
In Vikersund. In Norwegen war das.
Ei.
Wobei mittlerweile mit Kulm und Planitzer eigentlich alle drei Chancen schon sehr weit gehen. Und der Kulm vielleicht ein paar Meter weniger, aber in Planitzer, glaube ich, sind es jetzt auch schon 252 gehabt. Und ob jetzt 252 oder 253 ist jetzt auch nicht mehr der große Unterschied. Aber natürlich ganz andere Chance und ganz andere Flughöfe.
Das sagt man immer, dass der Kulm relativ hohe, höher, um einiges höhere Flughöfe hat als Vikersund. Ja, genau. Also das heißt, Vikersund ist weniger gefährlich eigentlich sozusagen, obwohl es weitergeht oder obwohl es um Spur weitergeht.
Ja, weniger gefährlich ist jetzt auch schwer zu sagen, ob es deswegen weniger gefährlich ist, nur weil man nicht so hoch in der Luft ist. Aber auf jeden Fall angenehmer, ja. Weil das Auge natürlich auch mitspielt. Und wenn man auf dem 10-Meter-Turm oben steht, dann scheißt man sich halt von Haus aus mehr an wie auf dem 2-Meter-Turm.
Apropos anscheißen, da wollte ich jetzt auch, weil es mir gerade einfällt, es gibt ja so manche Sprünge, wenn Aufwind ist oder so beim Fliegen, wenn du halt dann in der Mitte vom Hang nochmal voll wegziehst und echt voll aufsteigst und dann halt ganz am Schluss vielleicht sogar einen Sprung abbrechen musst und dann halt wirklich von 5-6 Metern abblumpst. Ich meine, das ist jetzt, ich will keine ORF-Frage stellen, aber wie fühlt man sich dabei?
Wie sehr fühlt man sich dabei?
Genau.
Ist das Gefühl bei Ihnen ausgeprägt? So geht man, genau. So wie ein ORF-Reporter die Frage stellt.
Man fühlt natürlich schon sehr. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage ganz gut. Natürlich, nein, es ist sehr cool. Also am wichtigsten ist natürlich, dass der Sprung gut und weit geht. Also lieber, wie soll ich jetzt sagen, es macht mehr Spaß, auf einer 120 Meter Schanze 150 Meter zu springen, wie auf einer Skiflugschanze 150 Meter zu springen. Also es ist nicht, die 150 Meter machen es nicht aus, sondern ob man auf einer Schanze weit springt oder nicht. In eurem Fall jetzt, die 35 Meter machen auf der 30er mehr Spaß wie auf der 60er. Oder zum Beispiel wie auf der 90er. Mhm. Oder wie im Bischofshofen auf der 120er können die 35 Meter oben am Beton schon richtig wehtun. Wir waren ja schon einmal beim Swieder und der hat das fast einmal zusammengebracht im Bischofshofen. Der hat was getestet im Sommer. Also sein Servicemann eigentlich. Und hat so einen Lack aufgesprayt auf dem Belag in der Hoffnung, dass er viel schneller ist. Und ist dann weggefahren. Also ich habe das oben noch mitgekriegt. Ist weggefahren vom Balken und die Skier haben so geklebt, dass er nicht gerutscht ist. Und er ist dann erst einmal 10 Meter gelaufen, bis er dann doch in Fahrt gekommen ist. Aber er ist, weiß nicht, wahrscheinlich 50, 60 km/h erreicht, also zu viel km/h zum Stehenbleiben, aber zu wenig zum Springen und ist halt gerade und gerade noch über die Straße gekommen. Und ja, das wäre dann zum Beispiel.
Wahnsinn, ja.
So Sachen könnten blöd ausgehen. Aber solange sie gut ausgehen, sind sie sehr witzig.
Ja, da fällt mir natürlich auch ein, das war glaube ich auch, leider war es jetzt nicht auf welcher Chancen das war. Naja, war das der Leutzl, der sich die zweite Bindung dann aufgemacht hat, der gemerkt hat, in der Anlaufspur eine Bindung ist ausgerissen?
Das war der Turmbichler,
genau. Also das war auch einfach als Zuschauer beeindruckend zu sehen. In der Anlaufspur, ja, wie du schon sagst, Manuel, da kriegt man eine immense Geschwindigkeit zusammen. Dann nur so cool bleiben und sagen, naja, mit einem Ski fix verbunden mit der Bindung weghupfen ist nicht so sexy. Ich mache mal lieber den zweiten auf und schau mal, dass ich irgendwie heil da runterkomme. Das hat einfach wieder mal gezeigt, was das doch für ein Risiko ist, dem sie euch da aussetzt, wenn einmal wirklich was gröber nicht hinhaut. Und ich meine, muss ich auch sagen, also wirklich wahnsinnig, also was sie für eiskalte Burschen sind und auch in solchen Situationen kühles Blut und klaren Kopf behält.
Ja, oder gar nicht nachdenkt. Dann.
Naja, da muss man aber nachdenken, oder? Ich meine, wenn man.
Ich schätze, das war einfach eine Reaktion. Also, das war ja. Intuition wahrscheinlich. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass er sich. Weil sonst wäre er gar nicht weggefahren, wenn er das sich davor schon überlegt hätte, dass die eine Bindung nicht hält. Aber. Ja. Auf ja. jeden Fall super reagiert.
Und wir wissen ja, mit einem Ski springen und vor allem landen, da gibt es nur einen Experten im Skispringen. Und da kommen wir wieder zurück auf die Karriere. Das war natürlich der absolute obskure Höhepunkt. Aber was ist da in deiner Karriere? Du hast mit 15, glaube ich, das erste Mal aufgezeigt und hast dir der Welt sozusagen vorgestellt. In Bischofshofen, weißt du noch, war das damals schon, hat es damals schon die Duelle gegeben? Gegen wen bist du da gesprungen? Oder hat es die noch nicht gegeben?
Doch, die hat es da schon gegeben. Mhm. Ich glaube, das war das erste oder zweite Jahr. Nein, ich glaube, das war das erste Jahr. Ich weiß noch, ich bin dann bei Giesel ausgeschieden im K.O.-Duell gegen ihn wieder und war dann natürlich schon sehr enttäuscht. Und bin dann in Bischofshofen einen Tag später im K.O.-Duell gegen einen Wille Kanté, gegen einen Finnen gesprungen und habe das Duell gewonnen und ja, bin dann Fünfter geworden.
Genau. Was ein sage ich mal, ein Wahnsinn damals war, da kann ich mich auch gut erinnern, weil das war eins von diesen Skispringen, das ich ja live gesehen habe in Bischofshofen und da bist du mir zum ersten Mal wirklich als Skispringer in Erscheinung getreten. Und das war auch, sage ich mal, ein Wahnsinn, dass ein junger Bursch mit 15 Jahren da sozusagen den Arrivierten um die Ohren springt. Also da hast du ja einige Größen hinter dir gelassen an dem Tag.
Ja, und man muss natürlich noch dazu sagen, wenn ich mir jetzt die alten Videos und so anschaue, ich war zwar dort 15, habe aber ausgeschaut wahrscheinlich wie 11 oder wie 10 und war ein knapper 1,50 Meter groß und ja, das war natürlich dann noch einmal was anderes, weil mittlerweile, dann also wenn jetzt ein 15-Jähriger kommt, dann schaut der schon brutal jung aus, aber wenn ich mir dann denke, okay, ich habe aber eigentlich ausgeschaut wie 12 oder 11, dann denke ich, und ich sehe den dann so im Moment auf der Schanze neben mir, dann würde ich das natürlich auch nicht glauben.
Ja. Du, Oli, das kennen wir auch, oder? Die Situation, wenn wir in Villach auf der K60er sind und vor uns springen die 9- und 10-Jährigen und hupfen uns um die Ohren. Dann denken wir uns auch, oder? Verdammt, diese Jungen, wie die Skispringen können.
Ja, sicher. Naja, wie geht's weiter? Der erste Podestplatz 2010 haben wir dann aufgeschrieben in Oberstdorf.
Das stimmt, ja.
Ja, stimmt
das. Das stimmt, ja. Das war mein erster Stockholplatz im Weltcup. Schlussendlich ist, weiß ich nicht, waren die einzelnen Momente natürlich schon immer sehr schön. Aber bin jetzt ja gar nicht so der extrem emotionale Typ auf irgendeinem Wettkampf oder auf irgendein Ergebnis, sondern mir ist eigentlich generell immer oder die meiste Zeit sehr viel Spaß bereitet, das Springen und auch das Trainieren. Und es waren einfach sehr viele schöne Momente immer dabei. Und das muss jetzt gar nicht unbedingt mit einem Wettkampf oder mit einem Ergebnis zusammenhängen. Aber ja, Oberstdorf war auf jeden Fall mein erster Stockholplatz im Weltcup. Und das war sicher eine sehr coole Sache. Und das war generell eine Top-Tournee, was dann daraus entstanden ist. Und leider Gottes, ich habe dann schon geglaubt, dass ich Dritter in der Tournee wäre, weil ich eigentlich alle, die was vor mir waren, zum Podium hin in Bischofshofen überholt habe, aber nicht damit gerechnet habe, dass hinter mir der Tom Hilde noch mich überholen kann. Und der hat dann in Bischofshofen gewonnen und hat mich dann leider verdrängt. Und jetzt bin ich damals leider Vierter bei der Tournee geworden. Das ist natürlich der Tournee. Gesamt-Stockholplatz fällt mir natürlich noch, also. Das wäre schon auch was ganz Cooles gewesen.
Das ist wirklich sehr schade. Auch da kann ich mich nur erinnern. Und es waren ja, ich habe es glaube ich sogar irgendwo gelesen in der Wikipedia oder so. Ich glaube, es waren so 7 oder 8 Punkte. Das sind dann in Meter, wie viel ist das dann? Ungefähr?
4-5 Meter. Schwer zu sagen.
4-5 Meter, ja.
4 Meter.
Aber. Ja, na, aber auch da weiß ich noch, da hat eigentlich jeder damit gerechnet, also mich eingeschlossen, dass du da Dritter wirst. Und leider ist es nicht ganz ausgegangen. Das war die Tournee vom Morgenstern, glaube ich, oder? Wo
der Magier gewonnen, der Ammann ist, glaube ich, Zweiter geworden. Und ich habe mich nur nach hinten abgesichert und war dann knapp vor dem Mast, weil der war, glaube ich, dann, also ich bin Vierter geworden und der Mast ist, glaube ich, Fünfter geworden in der Tournee. Und ich war dann eigentlich ziemlich froh, dass ich den Mast noch abwehren habe können, weil der war auch schon so stark in Bischofshofen. Und habe dann eigentlich kurzfristig Dom Hilde aus den Augen verloren, beziehungsweise nie mit einem gerechnet gehabt, weil er, glaube ich, vor Bischofshofen nicht unter die Sieben war oder so. Also war auf meiner Liste nicht vorhanden. Und ja, aber schlussendlich wurscht.
Ja. Du, da muss ich jetzt da kurz einhaken, weil das interessiert mich irgendwie, seit ich die kenne und deine Karriere verfolge, immer schon, und das ist auch meine Pflicht, ja, als Podcaster zu fragen. Also, mit 15 hat sich jeder gedacht, der Fetti ist der upcoming Star. Und den Durchbruch letztendlich, dass halt dann wirklich ein Weltcup-Sieg oder so ausgeschaut hat, der ist ja dann letztendlich nicht gekommen. Und erstens mal wollte ich fragen, was glaubst du, was war da ausschlaggebend? Und zweitens, ist die Konkurrenz im eigenen Team, du hast eh vorher schon gesagt, der Morgi hat da 2010 gewonnen, der Mast ist ganz knapp hinter dir gewesen und da gibt es ja natürlich nur einige andere Herrschaften, die da zwischen 2006 und 2012 dominiert haben. Glaubst du, dass die Konkurrenz im eigenen Team dir in deiner Karriere geschadet hat oder dass das dann oder eher vielleicht sogar geholfen? Oder was ist da deine Einschätzung?
Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Also da tue ich mir jetzt echt schwer, weil das sind die ganzen hätte, wäre, was, wer, wenn gewesen. Ob man das jetzt geholfen oder geschadet hat, ist ganz schwer zu sagen. Weil, ja, es gibt natürlich mit so Konstellationen gibt es natürlich immer Vorteile, wie genauso gut Nachteile. Was schlussendlich passiert war, natürlich schwer. Ich meine, große Erinnerung an die Zeit habe ich natürlich noch an die WM 2011 in Oslo, wo wir eigentlich alles dominiert haben, wo wir alles gewonnen haben, wo ich eigentlich auch in sehr guter Form gewesen bin, als Gesamtweltcup-Zehnter zu der WM gefahren bin und bei vier Bewerben kann nicht einmal annähernd einen Einsatz gekriegt hat, obwohl die ganzen Goldmedaillen natürlich mit mir auch passiert werden, weil wir waren so überlegen. Aber es ist halt einfach kein Wunschkonzert und wenn vier Athleten oder fünf Athleten vom eigenen Land halt vor dir sind und du im Gesamtweltcup 1 bis 4 hast, dann hat halt der Fünfte einfach keine Berechtigung mehr bei einer WM zu starten. Und ja, da habe ich halt dann auch 2,5 Wochen Urlaub in Oslo gemacht und natürlich die Kollegen angefeuert, aber auf der anderen Seite ist dann halt auch wieder schade, wenn man genau weiß, man wird da jetzt genauso umstehen. Also ja, sind halt dann einfach immer gemischte
Gefühle. Da haben wir was gemeinsam, weil ich war da oben in Oslo und habe Urlaub gemacht. Das war sehr schön. Warum haben wir uns da eigentlich gesehen? Also, haben wir uns da vielleicht noch gar nicht
gesehen? Wir haben uns sicher bei einem der Stiegelpartys, die in unserem Hotel im Prinzip jeden Tag stattgefunden haben, weil nach jeder Goldmedaille hat es dann offizielle Stiegelparty gegeben. Und im Prinzip, ja, damals waren halt die Zeiten ein bisschen anders, aber ich glaube, das war mit Abstand die erfolgreichste WM und so viel Party gemacht wie dort, das glaube ich noch nie geworden. Also, da ist man als Land Österreich nicht aus den Feiern rausgekommen.
Also das war wirklich unglaublich. Also das war, glaube ich, einfach auch die fast schönsten paar Tage meines Lebens, zumindest was das Feiern betrifft. Also das kann sich kein, also liebes Podcast-Universum da draußen, das kann sich kein Mensch vorstellen, was da abgegangen ist. Und liebe Grüße an den Phil, ne, unseren gemeinsamen Freund, Phil, der damals mit mir oben war.
Ja, da sind wir jetzt eh schon bei einem interessanten Thema. Und zwar, du bist da mitgefahren zur WM nach Oslo als Fünfter sozusagen. Aber im Anbetracht dieser ganzen Partys hast du da nicht gedacht, naja, vielleicht springe ein für einen, der in der Früh nicht mehr aufstehen kann oder mit einer Magen-Darm-Grippe liegt oder mit was anderem.
Ja, schon, aber damals waren die Springer auch noch ziemlich hart im Nehmen und von dem her hat sich das keiner nehmen lassen. Und wenn man in Form ist, ist es ja relativ wurscht, ob man dann verkartet ist oder nicht. Also hat, wie man dann auch gesehen hat, den Leistungen ja nicht geschadet.
Arme schütteln und geht schon wieder los. Vor allem die Trainer, großen Respekt denen, weil
ja, das ist sowieso,
das hat mich auch gewundert, wie fit die am nächsten Tag da waren.
Trainer und die
wie professionell
vorhin. Betreuer gerade im Speziellen. Also die, es hat sich zwar generell alles ein bisschen geändert in den letzten 10, 15 Jahren im Springer-Zirkus, aber also was gerade die Servicebetreuer früher geleistet haben, das ist wahrscheinlich nur mal eine Stufe über die ganzen sportlichen Leistungen zu stellen, weil so viel Schlafentzug muss man dann auch erst einmal erheben. Also für mich wäre es nichts, das weiß ich ganz genau. Ich bin zwar jetzt auch nicht der Typ, der was nicht gern feiert, aber ich glaube, nach 3 Tagen feiern ist dann bei mir auch erledigt und dann mag ich mal ein paar Monate nicht mehr.
Und der Hangover hilft ja vielleicht, dass man dann eben nicht so viel nachdenkt in der Anlaufspur, oder? Da ist dann auch erforderlich für eine gewisse Lockerheit, dass man einfach sein Ding durchzieht.
Die Gurten können es ohne Hangover.
Okay. Ja, wir waren bei der Karriere, gell?
Oslo? Kurz abgeschwiffen, aber es passt eher. Da wiederum kann man die Rutsche legen. Party haben wir auch 2 Jahre später gemacht. Lieber Manuel, und zwar in Val di Fiemme, da kann ich mich sehr gut erinnern, weil da hat es einen netten Keller gegeben bei euch im Teamhotel, oder war das bei euch im Teamhotel?
Ja, ich glaube schon, gell? Beim Egon.
Beim Egon. Und ja, das war cool. Da, glaube ich, sind wir am Freitag miteinander unten in diesem Keller Party machen gewesen und war sehr lustig. Und 2 Tage später hast du dann die Goldene umgehängt und bist Teamweltmeister geworden. Erinnere mich da richtig, am Sonntag.
Also ich kann mir auf alle Fälle erinnern, dass ich am Sonntag Teamweltmeister geworden bin und dass wir dann richtig gut Party gemacht haben. Also ich zumindest. Also das weiß ich schon. Das ist natürlich am Freitag, dass wir vor Bio gegangen sind, das kann natürlich schon auch sein.
Ah, dann habe ich das wahrscheinlich falsch in Erinnerung. Das war sicher genauso.
Ja, das war natürlich ein Wahnsinn, dein Sprung oder deine Landung, wo dann der eine Ski dir auf die Seiten weggebrochen ist und du mit einer unglaublichen Balance weiterfährst. Und warum das ein Wahnsinn ist, glaube ich, ist, weil sogar der große Alex Pointner am Trainerturm, das hat man im Video sehr schön gesehen, dann auch den Hut vor dir gezogen hat. Also der hat auch diese Leistung anerkannt. Jetzt hast du vorher gesagt, irgendwie die Skispringer, die machen das aus der Intuition heraus. War das bei dir auch rein, sage ich mal, okay, ich stehe jetzt auf einen Ski, ich fahre da weiter. Hast du da nichts gedacht?
Puh, irgendwas wird mir schon durch den Kopf gegangen sein dann mit der Zeit vor allem. Ja doch, ja mit Sicherheit. Also das, was ich mir dann schon gedacht habe, ist, dass ich halt irgendwie über die Sturzlinie kommen muss. Also das war dann schon noch was, wo ich mir gedacht habe, so, alles schön und gut, aber da muss ich jetzt drüber kommen, weil stürzen darf ich auf keinen Fall. Ich meine, wenn es jetzt ein Einzelbewerb gewesen wäre, wäre es nicht so tragisch gewesen, aber das Team, das kann ich halt auf keinen Fall im Stich lassen. Und habe mich da irgendwie bis dahin halt gerettet, aber irgendwie ist mir leicht vor der Hand gegangen. Also wie gesagt, es ist relativ bei so Sachen oft schwer Gründe oder wie auch immer dafür zu finden. Es war wahrscheinlich einfach ein glücklicher Zufall zum richtigen Zeitpunkt, wo ich natürlich auch wahrscheinlich gerade wirklich in der Balance gewesen bin und komplett über dem Ski gestanden bin, der was nur an meinem Körper dran war, in dem Zeitpunkt, wo der andere Ski aufgegangen ist und allein deshalb dann einfach das irgendwie geschafft habe. Aber mir ist jetzt 2 Monate davor in Bischofshofen bei der Tournee das Gleiche passiert und da habe ich es nicht geschafft und da bin ich gestürzt und dann noch ins Spital gekommen. Und ja, also immer kriege ich es auch nicht her.
Ja, weil die Geschwindigkeit im Radius ist ja, da sind wir dann schon bei den, ich weiß nicht, 120, 130 km/h, oder? Das ist ja irre, wenn man da sozusagen wenn ein Ski einem den Schwerpunkt drüber zieht.
Das stimmt, aber wenn jetzt langsamer gewesen wäre, sagen wir mal 10 km/h nur, dann wäre die Zeit viel länger gewesen, von dem Zeitpunkt da, wo mir der Ski aufgegangen ist bis zur Sturzlinie, dann hätte ich nicht 2 Sekunden balancieren müssen, sondern 10 Sekunden, dann hätte es mich vielleicht eher geschmissen. Also wer weiß, was da vom Vorteil ist oder nicht.
Ja, geschmissen hat es dich dann übrigens beim Jubeln, nachdem du über der Sturzlinie drüber warst. Das ist, ist auch ein sympathisches Detail am Rande. Uli, du wolltest nur eine Frage stellen.
Ja, ich beobachte gerade unsere 3 Skype-Bilder und habe gerade gefragt, wen schaut ihr am ehesten an? Weil mir fällt immer wieder auf, ich schaue eigentlich mich voll gerne an.
Rechts oben ist man selber, oder? Und jeder schaut immer wieder rechts oben hin. Ob die Frisur eh sitzt, was natürlich beim Podcast das Wichtigste ist.
Naja.
nein. Ich weiß ehrlich gesagt immer genau, was ich... Achso, nein, was war da los mit der Bindung? Das wollte ich fragen. Zum ja, Geier, warum ist die aufgegangen?
Ich habe halt den Fuß schräg belastet gehabt und früher waren die Bindungen auch noch anders. Die haben nur so eine Feder gehabt, dass sie eben relativ leicht aufgehen, weil eigentlich der Zapfen hinten das stabilisiert hat und solange der drin ist, kann man vorne eh nicht raus, weil dann kann sich der Schuh nicht bewegen. Aber jetzt, wenn der hintere Zapfen aufgegangen ist, so wie es damals der Fall war, ist man sofort auch relativ leicht vorne rausgegangen. Rauskommen und ja, aber das war eh die letzte Saison mit der Bindung, dann habe ich Bindungen gewechselt und auf ein anderes System gestellt, weil das Risiko, es ist einfach zu oft passiert und ja.
Ah ja, apropos, das fällt mir gerade auf, was ist mit deinem Schalen, mit deinem Hartschalenschuh, wie geht's mit dem weiter? Ich meine, du musst jetzt nicht irgendwie was verraten, was du nicht verraten willst, aber war das für dich jetzt im Nachhinein eher erfolgreiches Projekt oder nicht?
Ja, das ist auch wieder sowas. Da tue ich mir ganz hart irgendwie zu sagen, ob es jetzt wirklich erfolgreich war oder nicht, weil schlussendlich sind die Steps noch nicht passiert, was ich mir erhofft habe. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich ein Riesenpotenzial im Projekt an sich, aber es gehört halt nur auf wesentlich bessere Beine gestellt, was dann schlussendlich auch wieder Zeit- und Kostenfrage ist und eine Frage auch, wie das Interesse vom Verband her ist dran, weil es ist ja nicht mein Privatprojekt, das könnte man sowieso nicht leisten. Es kostet natürlich schon einiges, sowas auf die Füße zu stellen und ja, und von dem her, wie gesagt, das sind auch wieder so hätte-wahre Sachen. Ich habe das vor 3 Jahren beschlossen, weil ich ein riesiges Potenzial in dem ganzen Projekt gesehen habe. Deswegen würde ich die Entscheidung zur jetzigen Zeit sicher nochmal gleich treffen. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch, dass das wesentlich mehr schon dabei herausschauen hätte können, aber das ist halt einmal so. Gerade beim Entwickeln vieler Sachen, ja, brauchst du halt oft einmal auch Glückstreffer und ja, das beim 10. Versuch funktioniert oder beim 5. oder beim 20. Ja, ist halt auch immer schwarze Saison.
Aber jetzt waren wir schon bei dem Punkt, Reglementänderungen und so weiter, Anzüge hat sich geändert, Skilängen, Body Mass Index ist eingeführt worden. Du hast ja eigentlich da viele Entwicklungen mitgemacht. Also ich sage mal, jetzt Spitzensportler, die Tennis oder Fußball spielen, da ändert sich jetzt am Regelwerk nicht so viel. Beim Skispringen hat sich ja in deinen letzten aktiven 20 Jahren doch sehr, sehr viel getan. Was war da für die, sage ich mal, eine Änderung, mit der du recht schwarz rechtgekommen bist?
Das ist auch wieder ganz schwarz. Also ich kann es ja leider an den Zeitraum festlegen, zum Beispiel, wie wir davor schon gesagt haben, bis 14, 15 ist eigentlich ganz steil bergauf gegangen, 16 eigentlich auch noch gut und dann ist einfach eine schwere Zeit, dann waren ein paar sehr schwere Jahre dabei, wo auch 4-mal Schlüsselbeinbruch zum Beispiel war. In der Zeit sind die Anzüge wesentlich weiter geworden, das war die Zeit vor die Drachenanzüge, was wir da in Österreich damals entwickelt haben. Aber irgendwas jetzt die Schuld geben oder als Grund zu sehen, ist einfach im Skispringen ganz schwer, weil so viele Bausteine, so viele Sachen miteinander einspielen, dass ich mir selbst jetzt im Nachhinein, 15 Jahre danach, noch schwer tue zu sagen, waren die Anzüge wirklich eigentlich schlecht für mich oder habe ich leider falsche Sachen falsch gelöst? Oder war das, keine Ahnung, war ich vielleicht generell in meiner Spätjugend einfach mit gewissen Sachen überfordert? Ganz schwer. Vielleicht waren wir vielleicht war ja professionell in gewisse Sachen und habe halt ja gerade im späten Teenager-Bereich halt doch lieber gern andere Sachen gemacht, wie vielleicht hundertprozentig zu 100% ein Profi zu sein. Ja, deswegen, es ist ganz schwer immer, gerade im Skispringen, glaube ich, ist es ganz schwer. Jetzt im Langlaufen war es vielleicht einfacher, aber im Skispringen ist es doch ganz schwer, oft die Gründe für gewisse Sachen festzulegen.
Das denke ich mal, ja. Aber ich meine, es muss ja auch nicht sozusagen jetzt der einzige Grund sein, so wie du sagst, es sind immer mehrere Geschichten. Aber als Skispringer muss man halt schon zumindest sich verändern können, das sonst stimmt. Hat man gar keine Chance.
Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum ich immer noch dabei bin. Weil es macht das Ganze sehr spannend. Und die ganzen vielen Veränderungen, ja, die stellen die immer wieder vor neue Rätsel und vor neue Aufgaben. Und wenn ich mir denke, wenn wir gerade davor beim Langlaufen waren, ich wäre jetzt klassischer Langläufer, 50 Kilometer oder keine Ahnung was, und das ist immer das Gleiche und ich weiß, ich kann da mit so vielen Sachen nicht wirklich was rausholen, außer ich trainiere noch härter oder das Thema Doping spielt natürlich eine Rolle, ja, dann weiß nicht, das würde mich wahrscheinlich nie so lange fesseln wie der Skisprungsport, was mir jetzt doch 20 Jahre lang auf Profiniveau fesselt und gefesselt hat und ja, wo, wie du sagst, immer wieder, du echt in so vielen Bereichen immer wieder, egal ob körperlich, mental, vom Material her, vom Zusammenbau, von der Technik, das verändert sich alles in den letzten 20 Jahren hat sich so viel verändert, dass es eigentlich nie langweilig geworden ist, egal ob man gerade gut oder schlecht gesprungen ist.
Ja, eine Frage, die ich gestellt habe, ist 2013, 2014, hast du den Conti Cup die Gesamtwertung im Conti Cup gewonnen. Kriegt man da eine
Kugel? Nein, da kriegt man gar keine Kugel, die kannst du zeigen. Die linke Medaille da, die was eigentlich durchsichtig ist. Aber das ist die gleiche Medaille, die was, glaube ich, für den Schanzentournee-Sieger gibt. Also wirklich ein großes Repertoire haben sie eh nicht. Also wenn man irgendwann mal gewonnen hat, kann man das oft auch für andere Sachen verwenden. Also vielleicht kann ich da einfach das ausradieren und die Chancen dann nehmen. Dann ist das gerade eh die gleiche Medaille.
Naja, da deine Karriere noch nicht beendet ist, kannst du das einfach auch so gewinnen. Also
war mein Lieber, ja.
Du, und Manuel, du hast ja die WM-Medaille hast tätowieren lassen auf dem Unterarm, wenn ich das richtig gesehen habe, auf die Fotos.
Ja.
Ja, Tatsache. Das ist die FIS-WM-Medaille.
Genau.
Und jetzt eine ganz banale Frage, aber warum tätowierst du die Medaille, wenn es da im Wohnzimmer hängt, sozusagen? Du kannst das eh.
Es ist ja nicht eins zu eins tätowiert. Und generell hat man die Schneeflocke natürlich Tag. Und ja, irgendwann einmal gehen da dann die guten Ideen für die Tattoos auch aus. Und da muss man zu solche Sachen greifen. Aber auf der anderen Seite hätte ich ja noch genug Platz für weitere große Medaillen. Also an dem wird es nicht scheitern.
Hast du vor, dich auch weiter tätowieren zu lassen?
Ja, jetzt kommen wir zum ganz gemeinen Thema. 1. April und 8. April hätte ich meine zwei Termine. Die fallen jetzt dank Corona ins Wasser. Das ist eigentlich wirklich das Einzige, was mich wirklich anzieht im Moment an der Krise, weil ansonsten beeinträchtigt sie mir nicht wirklich, weil ich sowieso die ganze Zeit daheim hocken muss und an der Masterarbeit schreibe oder trainieren gehe. Also viel größer sind meine sozialen Aktivitäten momentan sowieso nicht. Aber natürlich, dass meine nächsten Tattoo-Termine flach fallen und ich nicht weiß, wann ich dann wieder Zeit habe, ist natürlich sehr, sehr bitter.
Schade. Sehr schade, ja.
Ja.
Oh. Aber es gibt noch keine Tätowierer, die mit Maskenschutz ins Haus kämen und unter quarantänesicheren Umständen tätowieren. Aber vielleicht, wer weiß, wie sich die Welt entwickelt. Ja? Supermärkte werden auch bald nach Hause liefern oder dann jetzt schon. Vielleicht irgendwann einmal die Tattoo-Studios.
Ja, wenn das so weitergeht, stelle ich mir sonst selber eine Maschine. Dann kann ich jetzt aber Zeit zum Üben. Und wenn das noch länger so der Fall ist.
Jawohl.
Ja, sehr cool.
Ja, passt. Wir karrieretechnisch sind natürlich noch einige Höhepunkte, aber wir wollen ja auch mal zum Ende kommen. Ich habe mir dann aufgeschrieben, Bronze bei der Flug-WM am Kulm und Platz 3 in Rucker, in Willingen, und in Willingen 2016 und 2017. Das war überhaupt, glaube ich, der beste Saison 2016, 2017, oder? Da hast du dann auch noch WM-Bronze im Team. Und deinen ersten Gesamtweltcup, deinen ersten Weltcup-Sieg im Team in Oslo gefeiert. Mhm. Und da bist du auch wieder Platz, hast du auch wieder den 10. Platz im Gesamtweltcup erreicht. Wie schon einmal zuvor, 2011 hast du gesagt, oder?
Nein, da bin ich, glaube ich, dann schlussendlich 11. geworden.
Ah, okay. Mhm. Naja, Spitzensaison.
Und ja, aber natürlich hätte ich ja gern lieber mehr erreicht. Sehr, ganz klar, ich meine, das geht halt an jeden so, aber
ja, ich kann
das ist halt kein Wunschkonzert.
Ja, ich kann dir schon sagen, warum du dann nachher nicht mehr erreicht hast, weil in dem gleichen Jahr waren wir dann wieder am Novarock miteinander und ja. Das ist offenbar eine Karriere schädlich.
Das zieht sich ein bisschen durch, gell? Nein. Weil nach der WM-Medaille in Val di Fiemme war der Manuel mit dir und auch mit mir auf dem Festival, dann 2017 in Novarock. Also waren wir schon grübeln über Gründe, dann wollen wir nicht hoffen, lieber Oliver, dass du da irgendwie einen Einfluss
kriegst. Aber ich war ja schon zu oft auf Festivals, von dem her. Das sind ja jetzt nur die zwei, die ihr wisst.
Denk mal. Ja, du bist ja sehr musikbegeistert oder ein großer Musikfan. Da hätte ich auch noch eine Frage. Kennst du die Band der Kreuzos?
Es ist eine finnische Skispringer-Band. Also aus
genau,
Skispringern
ja.
Oder ehemaligen Skispringern. Ja, die hat es mal
genau.
Gegeben vor 10 Jahren. Also ich weiß nicht, ob die immer noch existieren.
Ja, ich glaube, die existieren immer noch. Wille Kanté übrigens finde ich einen super Namen für einen Skispringer.
Wo ein Wille ist, muss nicht immer eine Kante sein.
Naja, der Wille über die Kante, oder? Sie ordentlich auszuhauen.
Ich glaube, das war mit Sicherheit der Grund, warum er angefangen hat, Skispringen.
Ich denke mir es auch. Also mit so einem Namen, wenn man da nicht Skispringer wird, dann weiß ich es auch nicht,
ja. Ja, da fallen mir zwei kurze Fragen ein. Die erste ist, das war ja ein Zitat, was ich vorher gebracht habe, vom Dirk Thiele. Bist du da öfters gerne mal beim Eurosport in der Kabine gesessen? Und die zweite Frage, die stelle ich gleich dazu. Hast du gute Buddies auch von den Skispringern, die nicht im, also von den ausländischen Skispringern?
Ich habe nur gute Buddies. Ich kenne mit jedem eigentlich gut aus, finde ich. Die Frage ist, ob sie mit mir rauskommen, aber nein, ja, also für mich ist das eigentlich relativ egal, von welchem Land wer kommt. Also ich habe schon, früher haben wir mal so ein Quartett gehabt, das war ein Schweizer, ein Deutscher, ich und ein Finne, wo wir mal ein, zwei Jahre lang öfters zusammen am Weg waren. Und natürlich habe ich auch noch gute Kontakte zu mittlerweile natürlich alles ehemaligen Springern aus die diversen Ländern. Das auch eigentlich immer sehr cool gefunden. Einfach andere Sachen zu erfahren und ja, generell den Austausch zu haben mit den anderen Nationen. Ich habe das schon immer sehr cool gefunden. Wobei mittlerweile ja eigentlich fast die meisten in meinem Alter oder zu meiner Zeit, wo ich dazugekommen bin, ja jetzt nicht mehr aktiv sein. Und das ist natürlich dann Jahr für Jahr einfach ein bisschen weniger geworden. Und die zweite Frage war?
Eurosportkabine.
Genau. Also ich habe das vom Prinzip her, finde ich das sehr cool. Ich finde das auch, dass der Dirk Thiele und der Gerd das auch immer sehr gut gemacht haben. Und habe das einfach ein bisschen besser gefunden, wie die normalen Interviews, über die wir zu Beginn der Sendung ja schon genug hergezogen sind. Ich habe aus dem mehr rausholen können. Ich habe es für mich interessanter gefunden, aber natürlich auch, wenn ich vor dem Fernseher gesessen bin, weil man da einfach, ja, das war dann schon ein bisschen weniger Standard und auf jeden Fall besser. Und eine gute Idee.
Definitiv. Definitiv, ja. Oliver, wir haben ja immer Skispringen eigentlich am Eurosport geschaut, gell? Weil einfach sozusagen mit der Moderation durch den Dirk Thiele und seinen diversen Co-Kommentatoren, das war immer irgendwie interessanter und aufschlussreicher als wie am ORF.
Ja, natürlich haben wir bewusst Diaktile gekocht und geschaut. Eh klar. Naja, dann ist irgendwann einmal leider, Eurosport hat es ein bisschen verschlafen, das 16:9 ausstreuen. Das war ein bisschen schade. da bin ich einmal kurz auf dem ORF umgestiegen, aber jetzt geht's ja wieder in HD und 16:9 passt. okay.
Aber dafür ohne Diaktile.
Ja. Ja, eh. Ich habe es, glaube ich, trotzdem 16:9 geschaut.
ja.
Ach so, ja, Entschuldigung, das habe ich jetzt akustisch nicht. Der Diktile, der kommentiert nicht mehr, gell? Dann haben sie ein bisschen abgesagelt dann. Das ist auch traurig.
Den haben sie dann abgesagelt, ja. Der war wahrscheinlich zu wenig seriös. Irgendwann einmal. Oder keine Ahnung warum.
Nein. Ja, wobei man ja seriöse Sportkommentatoren auch nicht unbedingt immer braucht. Aber ja.
Na.
Oliver.
Ja, also zur Karriere wollte ich nur sagen, 2018 erste Teilnahme Olympische Spiele, 2019 Seefeld waren sicher für dich auch nochmal Highlights. Vielleicht magst du noch ein, zwei Worte dazu sagen.
Naja, das waren eigentlich ein bisschen negative Highlights, weil wir bei Olympia nicht wirklich was erholt haben. Dann der vierte Platz im Team hat natürlich schon sehr weh dann, auch wenn er absolut nicht überraschend gekommen ist. Und ja, und Seefeld war im Prinzip ja. Ich habe zwar teilgenommen, aber ich habe von vornherein gewusst, dass meine zwar bei einem Bewerb teilgenommen, aber gewusst, die Medaillenchancen sind da nicht vorhanden für mich. Und ja, das macht dann auch wirklich keinen Spaß, wenn man im Mittelfeld mitspringt und weiß, das Wunder wird nicht passieren, dass man da wirklich eine Chance hat, weil für das bin ich ja viel zu sehr realist. Zwar gut, wenn ich weiß, ich habe die Chance, dann glaube ich an mich, aber wenn ich weiß, dass ich sie nicht habe, dann werde ich auch nicht an mich glauben. So war das bis jetzt auch immer. Und ja, von dem her hätte man das als Zuschauer genauso geben können.
Das heißt, du hast das gar nicht so genießen können da in Seefeld, oder?
Und nein, in gell, weil ja, für das war die Form einfach nicht vorhanden.
Bei der WM in Seefeld, da waren ja die viele Sprungbewerbe in Innsbruck. Wie hast denn du da so die Stimmung erlebt?
Schlecht, katastrophal. Also ich glaube, das haben sie alle ziemlich verschlafen. Ich glaube, damit hat ja keiner gerechnet, durch das, dass die Vierschanzentournee so ein Selbstläufer ist und wahrscheinlich komplett ohne Marketing da die Stadien immer komplett voll sein. Ist man halt wahrscheinlich davon ausgegangen, dass wenn WM ist, dass das Gleiche passiert, aber dem war absolut nicht so. Also es waren ja wesentlich weniger Zuschauer bei der WM als wie normal beim Tourneebewerb, obwohl ein Traumwetter war. Und ja, ich glaube, das ist in erster Linie daran gelegen, dass die leider einfach nichts mitbekommen davon, dass überhaupt der WM ist.
Das haben wir auch so erlebt, Oliver, gell?
Das kann man absolut bestätigen. Also das war wirklich von den drei WMs, wo ich dabei war, eben Oslo, Val de Fiemme und das mit Abstand die fadeste. Also jetzt von
Stimmung. Ja, und das, obwohl Val de Fiemme eigentlich vom Ort her schon normal, also von den normalen Bewerbern natürlich relative Geisterbewerber sein. Und es eigentlich relativ leicht sein müsste, so ein Tal zu schlagen bei einer WM.
Ja, ich kann mich nochmal zurück zur WM in Seefeld und die Sprungwerbe in Innsbruck. Das war tatsächlich so, das war echt ein wenig schade, dass da wenig Stimmung war. Und Oliver, du kannst dich vielleicht erinnern, wir waren ja dann im Bierstirndl und da hat auch der mit dem wir geredet haben, Kellner, Wirt, wer immer, hat gesagt, naja, es ist eigentlich ein Wahnsinn, es ist nichts los und es ist kein Vergleich zu Vierschanzentournee. Also irgendwie sehr schade. Wobei in Seefeld schon eine Stimmung war. Also Seefeld habe ich da stimmungsmäßig ganz, ganz gut erlebt. Auch bei die Siegerehrungen und so. Aber wie gesagt, schade, dass Innsbruck da es nicht geschafft hat, auf Höchstform zu sein, partytechnisch.
Genau so ist es, ja. Vorhin wir waren in Stimmung in Seefeld.
Ja, Seefeld war wesentlich besser.
Also an unserer Stimmung wäre es aber nicht gelegen, Uli, weil wir waren auch bei den Innsbruck-Sprungbewerbe gut in Stimmung, was ich mir erinnern kann. Aber ja, so geht's.
Genau. Du, ja, bevor ich meine letzten zwei Fragen stelle, würde ich ganz gern noch das Wort der Woche einspielen. Das ist auch eine Rubrik von unserem Podcast. Allerdings.
Wie hast du denn eins mitgebracht? Weil ich habe keins.
Nein, ich habe keins mitgebracht. Das spiele ich wieder ein. Das wird nämlich unser lieber Freund, der Dieter, das mal uns anbieten.
Ah, vom Dieter kommt es. Das ist schön. Ja, ja. Ja, das freut mich, dass der Dieter einmal eine Spende macht für das Wort der Woche. Lieber Dieter, schönen Gruß an dich an dieser Stelle und danke für dein Wort der Woche.
Wort der Woche.
Ja, hallo Oliver, hallo Christian, da ist der Dieter. Und ich darf mich heute mal bei euch aus einem anderen Grund melden als normalerweise. Ihr bekommt jetzt kein Feedback, weil ich bin nämlich live in eurer Sendung zu Gast und ihr interviewt gerade einen Skispringer, den Fetti. Hallo Fetti, vielleicht erinnerst du dich nur an mich. Bin der Dieter. Aber in Zeiten wie diesen habe ich euch ein ganz spezielles Wort mitgenommen. Und zwar das Wort Fatalismus. Fatalismus. Hat das irgendwas mit Vater zu tun? Nein, selbstverständlich nicht. Ihr merkt es an meinem Zungenschlag, ich habe schon wieder ein bisschen was getrunken, das mache ich jetzt öfters, seit ich im Homeoffice bin. Aber das soll nichts zur Sache tun. Fatalismus, was bedeutet das? Es ist eine Haltung, bei der die Ergebenheit in die als unabänderlich hingenommene Macht des Schicksals das Handeln bestimmt. Ja. Passt irgendwie zur aktuellen Situation, glaube ich. Burschen, macht's weiter so, ihr seid super. Ich wünsche euch alles Gute. Servus!
Yes. Ja, meine wichtige vorletzte Frage ist, was hältst du von Christoph und Lollo, lieber Manuel?
Gibt's den noch?
Ja, die gibt's noch.
Ich habe den immer sehr cool gefunden, die Skispringer-Lieder. Ich habe sie leider noch nie live gesehen, weil das war ja dann, die haben auch immer, weil du davor das Bierständel erwähnt hast, oder? Die haben auch immer im Bierständel gespielt, glaube ich, vor dem Wettkampf oder nach dem Wettkampf. Ist natürlich bei mir sie nie ausgegangen in den letzten 20 Jahren, weil er ja doch immer dabei war. Das wird sich aber sicher in den nächsten Jahren dann irgendwann einmal ändern und dann werde ich auch Zeit haben, einmal im Stadion unten stehen, mit euch vielleicht ein Stiegelbier zu trinken und dann auf ein Christoph und Lollo Konzert zu gehen und die Burschen einmal live zu sehen. Das war einmal so ein Plan.
Ja, wobei Christoph und Lollo ja jetzt gesellschaftskritische Lieder singen und keine Skispringerlieder. Wobei man es, glaube ich, auch nachvollziehen kann, weil wenn die jetzt die letzten, ich glaube, die gibt es auch schon seit 20 Jahren, oder? Wenn die 20 Jahre nur vom Skispringen gesungen hätten.
Ja, ein bisschen länger,
definitiv.
Ja.
Oder länger sogar,
ja. Ja, ich empfehle euch den Christoph und Lollo Podcast, den wir gemacht haben, anzuhören.
Ach so, ja, die waren natürlich, das waren ja auch mal deine Helden der Woche, lieber Oliver.
Genau. Meine letzte Frage, bevor ich wenn es für euch passt, die Abmoderation dann mache, ist, das ist nochmal natürlich eine sehr beinharte Journalistenfrage. Jetzt passt, mach dich nochmal für auf was gefasst. Also, du bist ja eigentlich eine Zeit lang oder relativ lang eher so ein Babyface gewesen, hast du vorher schon gesagt, hast jünger ausgeschaut, ein bisschen so ein glatterer Typ. Und dann hat es irgendwann einen Zeitpunkt gegeben, wo du dann plötzlich die mit Abstand coolste Matten im ganzen Skisprung-Zirkus gehabt hast und die ganzen Tattoos sowieso dann sich gehäuft haben und so. Warum war das so? Hast du da deine Freundin kennengelernt in dem Zeitpunkt und die hat dich dann aufgemodelt oder was ist da los?
Nein, absolut nicht. Ich glaube, dass ich vom Typ her immer schon so war. Gerade was die Frisuren und den Bart und so weiter betrifft, hat natürlich spielt große Rolle als Bundesheer. Ich war dankbarerweise 10 Jahre lang Zeitsoldat und habe die Unterstützung genossen, was natürlich ein super System ist in Österreich für die Sportler, einfach um neben dem selbstständigen, extrem leistungsbezogenen Einkommen eines Skispringers, was von sagen wir mal minus 10 bis 100 gehen kann, auch irgendwo angestellt sein und einen sagen wir mal, monatlich einen Lohn erhalten zu können, was einfach super ist. Und ich war einfach 10 Jahre lang beim Bundesheer von 20 bis 30. Und da sind natürlich die Regeln für jeden Soldaten gleich. Das heißt, die Haare dürfen nicht über die Ohren waschen gehen und nicht ins Knack. Also es ist nicht
okay, alles klar.
Vorne Business, hinten Party, sondern es ist überall Business. Und der Bart muss auch glatt sein. Das haben sie leider erst vor ein paar Jahren gelockert, das Gesetz. Jetzt, wo ich nicht mehr dabei bin, jetzt dürfen die Soldaten mittlerweile ein Bart haben. Wobei, jetzt bin ich ja wieder glatt im Gesicht. Grüß euch im Hintergrund.
Die Familie von ja, Christian. Meine Kinder sind jetzt... Genau, meine Kinder sind jetzt reingekommen. Sie hören die leider nicht, weil ich die am Headset habe. Aber sie haben sie doch, die kennen die natürlich auch aus dem Fernsehen. Und haben sie gedacht, jetzt wollen sie mal vorbeischauen und wollen schauen, ob das wirklich stimmt, was der Papa erzählt hat, dass er heute eine Aufnahme macht mit Manuel Fettner. Winkt einmal in die Kamera, Kinder. So.
Vielleicht eine schöne Schlussfrage, weil gerade deine Kinder, lieber Chrissy, da waren.
Ja. Die kämen ja öfters bei mal beim Podcast vorbei.
Genau, stimmt, das haben wir eh schon gewohnt. Ja, Manuel, Familiengründung für dich auch eine Option?
Sicherlich, aber im Moment noch nicht. Der Plan ist Masterarbeit, Studium beenden, das ist Plan 1. Dann springen, dann sage ich, bis wert, also maximal 2 Jahre noch. Oder maximal. Also 2 Jahre waren cool, wenn es aufgeht, und wenn es nicht aufgeht, ja, dann nicht. Und dann wird es mit Sicherheit irgendwann einmal Familienplanung auch ein Thema werden, aber im Moment ist es noch keins.
Ja, da wünschen wir dir natürlich viel Erfolg für die nächsten 2 Jahre Springen und oder für die Familienplanung. Genau. Ja. Ja, passt. Was machst du heute noch? Wann wir jetzt unser nettes Gespräch, unsere Plauderei beenden?
Ja, jetzt werde ich mal was zum Essen machen. Dann kommt sowieso die Mittagsschlafzeit.
Ja, sehr schön. Ah, Mittagsschlaf ist großartig.
Und dann werde ich mich wieder an die Arbeit setzen und schreiben und vielleicht noch eine Runde spazieren gehen mit dem Hund, wieder mal raus. Ist auch nicht blöd, ab kurz. Und ja, und weiterschreiben. Im Prinzip kein besonderer Tag.
Alles klar. Ja, dann sage ich danke, lieber Manuel.
Ja, bitte, war echt cool.
Ja, danke auch.
Euch wieder mal zu hören. Und natürlich, die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt, dass wir uns doch alle gemeinsam im Juni beim Crosswatcher wiedersehen werden.
Ja.
Auf die Pannonia Fields.
Unbedingt. Das wäre eine wunderbare Geschichte.
Da würde genau. Mir auch gefallen. Ja, in dem Sinne sage ich jetzt mal, hoffentlich passt es dann im Juni wieder. Gesund bleiben, liebe Leute.
Danke.
Bevor wir mit der Bananenrubrik uns verabschieden, letzte Worte an die Fans vielleicht noch von Manuel. Hast du noch irgendeine letzte Botschaft?
Ja, im Moment sagen eigentlich alle immer, passt euch auf euch auf, bleibt gesund, bleibt daheim in Quarantäne. Ja, ich kann es schon langsam gar nicht mehr hören. Ich glaube, jeder von den Zuschauern weiß selber am besten, was für einen gut ist oder für sich. Und ja, freut mich einfach, wenn ein paar eingeschaltet haben. Mir hat es auf jeden Fall einen Spaß gemacht und ich glaube, euch zwar. Und das ist einmal das Wichtigste.
Die Bananenrubrik.
Ja, dann habe ich nur eine Frage an den Christian und die lautet: Was magst du lieber? Ein wunderschönes